Liebe Gäste, liebe Gemeinde, ich weiß nicht, ob es euch genauso geht wie mir. Wenn man begonnen hat, den Herrn so von Herzen zu loben, dann kann man eigentlich gar nicht wieder aufhören. Der Robert lässt sich entschuldigen und lässt die ganze Gemeinde herzlich grüßen. Er ist leider gesundheitlich etwas angeschlagen und deshalb bin ich heute eingesprungen. Der alte Bruder Bangert hat einmal gesagt, vor vielen Jahren, noch in meiner Jugendzeit, Kinder gehören mitten hinein unter das Volk Gottes. Und deshalb freue ich mich, dass ihr heute Morgen da seid und bitte auch alle übrigen Kinder, die es hier noch gibt, nach vorne zu kommen und sich hier vorne hinzusetzen. Die Marie ist schon da, wunderbar. Nee, Marie. Und der Ruben und der Alex. Sehr schön. Ihr müsst uns nämlich heute Morgen wieder helfen, der ganzen Gemeinde, dass sie auf die Predigt vorbereitet wird. Und ihr müsst uns auf das Thema einstimmen. Jetzt habe ich zuerst eine Frage an euch. Wer von euch hat denn einen Garten? Die Naomi, der Ruben, ja, die Marie auch. Wachsen denn da auch Bäume in dem Garten drin? Ja. Welche Bäume wachsen denn da bei euch? Naomi? Ein Birnbaum. Ja, also auch Obstbäume. Klettert ihr denn da manchmal rauf? Wer von euch ist denn schon mal auf einen Baum geklettert? Na also, da habe ich doch gehofft, dass das der Fall sein würde. Habt ihr denn da einen Lieblingsbaum in eurem Garten? Naomi auch wieder? Ein Sauerkirschbaum. Als ich ein kleines Mädchen war, bin ich bei meiner Oma aufgewachsen. Und die Oma hatte in ihrem Haus einen großen Garten mit vielen Obstbäumen. Wir hatten da 3 Birnbäume, 2 Apfelbäume, 3 Pflaumenbäume, einen Kirschbaum, eine Mirabelle und einen Pfirsichbaum. Ratet mal, welches mein Lieblingsbaum war. Naomi, der Kirschbaum, du hast es erfasst. Und besonders zur Zeit, wenn die Kirschen reif waren, dann war das mein Lieblingsbaum. Dann saß ich da oben in der Astgabel und habe Kirschen genascht. Jetzt habe ich noch eine Frage an euch. Wer von euch hat denn eine Palme in seinem Garten? Eine Palme? Ja, kennst du denn eine Palme? Wie sieht die denn aus? Spitz, ja. Die hat an ihrem Stamm, hat sie da noch so spitze Teile. Die Palme ist ja eigentlich ein großer Baum und die hat auch nur oben Blätter, die sogenannten Palmwedel. Und mit denen kann man sich Luft zufächern, wenn es einem heiß ist. Welche Palmen kennt ihr denn? So mal ganz allgemein gefragt. Ja, bitte, Alex. Kokospalme? Kokospalme, ja. Ich kenne 2 Palmensorten, eine gibt's noch. Die Sieglinde kennt noch eine Palme, die Dattelpalme. Ja, sehr gut. Also, da wachsen entweder Kokosnüsse oder Datteln. Wo wachsen denn solche Kokosnusspalmen? Na, Naomi? Afrika? Noch woanders?
An einem Strand.
An einem Strand, also auch in den Mittelmeerländern, Naomi?
In Spanien.
In Spanien. Was meinst du, Marie? In eurem Garten, ja, das. Ich sehe schon, ich muss euch mal besuchen kommen, wenn ich eine Palme sehen möchte. Was meint ihr denn? Auf eine Palme kann man da auch raufklettern? Mark? Nicht Mark, Alex, Entschuldigung. Ja, im Prinzip ja. Also ich nicht, das sage ich euch gleich. Aber die Leute in Afrika, die haben das trainiert. Und die können das. Und habt ihr denn schon mal eine Kokosnuss gegessen? Ja? Ja? Bitte, Alex?
Ja. ganz gut, aber die Kokosmilch ist einfach ein bisschen komisch.
Okay, ja, und das ist Geschmackssache. Manche trinken die ganz gerne, ja, löscht auch ein bisschen den Durst, aber es ist Geschmackssache. Jetzt unsere Geschichte zur Predigt. Könnt ihr euch ja schon denken, spielt in Afrika. Da leben zwei Brüder. Der Große ist 12 Jahre alt. Jetzt möchte ich mal wissen, ist hier einer 12 Jahre alt zufällig? Der Mark. Sehr gut. Mark, der Große, heißt Bongo. Du heißt jetzt Bongo. Der kleine Bruder ist 7 Jahre alt. Gibt es da auch jemanden, der 7? Na, der Ruben. Wir haben nur Glück heute. Ruben, du bist der Bimbo. Eines Tages sagt der große Bruder zum Kleinen: Du Bimbo, ich habe eine Idee. Ich esse doch so gerne Kokosnüsse. Und heute ist es mal wieder schrecklich heiß. Und da ist doch die gute Kokosmilch drin. Die könnten wir dann trinken. Komm, wir besorgen uns welche. Unser Nachbar hat eine große Kokosnussplantage. Also eine Plantage ist sowas wie ein großes Feld. Und da wachsen also ganz viele Kokosnussbäume. Um die Plantage rum ist aber ein hoher Zaun. Und an dem Zaun hängt ein Schild: Betreten verboten. Aber der Bongo sagt zum Bimbo: Komm, wir gehen jetzt dahin und holen uns ein paar Kokosnüsse. Was meint ihr, ist das eine gute Idee? Ruben? Nein, keine so gute Idee. Aber die beiden Brüder machen sich auf den Weg. Dann sind sie an dem Zaun und da sagt der Große zu dem Kleinen: Pass auf, ich kletter jetzt auf den Zaun rauf und du bleibst hier stehen und hältst Wache. Du rührst dich nicht vom Fleck. Du schaust in alle Richtungen und passt auf, ob jemand guckt. Du schaust erst nach Osten, das wäre bei uns da. Dann schaust du nach Süden und zum Schluss schaust du nach Norden. Und wenn keiner guckt, dann rufst du jetzt und ich kletter dann hoch. Hast du das alles verstanden? Ja, sagt der kleine Bimbo, das habe ich alles verstanden. Aber warte mal, du hast was vergessen. Und jetzt frage ich euch, was hat denn der Bongo vergessen? Ruben? Beten? Ja. Was meinst du, Alex?
Er hat vergessen, das Schild zu lesen.
Er hat vergessen, das Schild zu lesen, okay. Naomi?
Er hat vergessen, dass der Zaun so hoch ist.
Er hat vergessen, dass der Zaun so hoch ist. Na, da steht er ja nun. Er traut sich zu, dass er über diesen Zaun rüberkommt. Was hat denn der Bongo vergessen? Na, der Bongo kommt auch nicht drauf. Der denkt nach: Hab doch nichts vergessen. Und dann sagt der Bimbo zu ihm: Weißt du was, großer Bruder, du hast ganz vergessen, mir zu sagen, dass ich auch nach oben schauen soll. Und oben, da wohnt doch der liebe Gott und der sieht uns beide ganz bestimmt. Da ist der Bongo ganz nachdenklich geworden und hat dann gesagt: Du hast recht, mein Plan ist doch nicht so gut. Ich habe jetzt eine bessere Idee. Komm, wir gehen beide zu dem großen Tor da hinten, da wohnt nämlich der Verwalter. Und den fragen wir dann, ob wir nicht ein paar Kokosnüsse bekommen können. Und was meint ihr? Haben Sie Kokosnüsse bekommen? Was meinst du, Alex?
Ja.
Ja. Der Verwalter hat zu Ihnen gesagt: Weil ihr mich so höflich gefragt habt und nicht heimlich über den Zaun geklettert seid, kriegt ihr jetzt jeder eine große Kokosnuss. Boah! Und ihr kriegt jetzt auch eine Kokosnuss von mir. Also, müsst ihr euch teilen, ne? Dann gebe ich hier mal eine. Und dann gebe ich hier mal der Naomi eine. Und dann gebe ich auch der Maria eine. Diese Kokosnüsse könnt ihr nach der Predigt, da ist ja Potluck, euch von euren Vätern aufmachen lassen. Und dann probieren wir mal, ob diese Kokosnussmilch schmeckt oder nicht. Bitte nicht alleine aufmachen, das ist ganz schön schwer, das machen am besten die Väter. Ich danke euch für eure Mitarbeit. Wenn ihr wollt, könnt ihr hier vorne sitzen bleiben, sonst könnt ihr euch auch im Raum verteilen. Wir kommen jetzt zur eigentlichen Predigt. Was lernen wir denn als Erwachsene aus dieser Kindergeschichte? Wenn wir uns der Gegenwart Gottes immer bewusst wären, würde uns das davor bewahren, zu sündigen. Diese Tatsache müssen wir uns ganz in Ruhe klar machen. Gott hat die Macht, uns vor dem Straucheln zu bewahren. Aber wir schauen manchmal eben nicht nach oben, sondern sonst wohin. Das führt uns jetzt zu unserem heutigen Bibeltext und den finden wir in Psalm 16, Vers 8. Psalm 16, Vers 8, da sagt uns der David: Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, denn er ist mir zur Rechten, so werde ich festbleiben. Was bedeutet das in der Praxis? Ich beschreibe euch jetzt eine Persönlichkeit aus der Bibel und ihr Kinder, Ruben, Alex, ihr könnt jetzt alle noch mal mit überlegen in der Predigt, wer jetzt gemeint ist von mir. Er war ein junger Mann, ein gut aussehender Mann, von sehr ansprechendem Äußeren, von guten Umgangsformen, höflich, zuvorkommend. Außerdem war er auch noch intelligent. Man hörte ihm gerne zu, wenn er redete, und was er redete, hatte Hand und Fuß. Er hatte überhaupt ein glückliches Händchen. Alles, was er anpackte, gelang ihm gut. Wenn man ihm etwas zur Verwaltung anvertraute, konnte man direkt zusehen, wie sich alles vermehrte. Ganz offensichtlich stand er unter dem besonderen Segen Gottes. Das hatte auch sein Chef bemerkt. Und deshalb hatte er diesen jungen Mann, einen Ausländer, befördert und ihn über alle seine Knechte gesetzt und ihm sein ganzes Haus und seinen ganzen Besitz anvertraut. Wer ist das? Die Naomi spricht für alle. Ja? Das ist der Josef. Sehr richtig. Was für eine steile Karriere. Eben noch ein Sklave und jetzt selber Befehlsgeber über viele Arbeiter. Man begegnete ihm mit Respekt. Das kann einem schon zu Kopfe steigen. Macht und Ansehen sind eine gefährliche Kombination. Hinzu kommt, Josef war ein gut aussehender Mann. Die Bibel sagt, er war schön von Angesicht. Sowas wird in der Bibel noch an anderer Stelle von jemand anderem gesagt. Von wem? Alle sind gefragt. Wer war noch wegen seiner Schönheit sehr berühmt? Ja, bitte, Alex.
Jesus.
Okay. Steht jetzt nicht ganz extra drin, aber von jemand anders steht noch drin, er war der Schönste im ganzen Land. Wer war das? Der David belebt die Lippen. Absalom. Genau. Absalom, da haben wir doch mal die tolle Predigt gehört von dem Bruder Tim Riesenberger. Mein Sohn Absalom, ein wunderschöner Mann. Leider war bei ihm die Schönheit mehr äußerlich. Wie war es denn beim Josef? Wir haben hier Macht und Ansehen und außergewöhnliche Schönheit und Jugend. Eine gefährliche Mischung, die einen leicht benebeln kann. Jetzt frage ich mal die Erwachsenen, wie wirkt denn so etwas auf die Damenwelt? Na, wir können uns das schon denken. Und Josef war ein junger Mann. Die Frau des Potiphar, die hatte jedenfalls nicht nur eins, sondern beide Augen auf den Josef geworfen und machte ihm ein unmoralisches Angebot. Und das nicht nur einmal, sondern jeden Tag. Jeden Tag aufs Neue. Jetzt gibt es da ein deutsches Sprichwort, das heißt, steter Tropfen höhlt den Stein. Alle Tage liegt sie ihm in den Ohren und hat sich vielleicht noch extra fein gemacht für ihn. Irgendwann muss der Josef doch mal schwach werden. Der ist ja schließlich nicht aus Holz. Zuletzt wird sie sogar noch handgreiflich und erwischt ihn bei seinem Gewand. Jetzt unsere Frage. Was hat den Josef in dieser Situation bewahrt? Naomi? Das ist er, ja, er ist weggerannt. Das Gewand blieb dann in der Hand von der Frau, richtig? Eva?
Sein Glaube.
Sein Glaube. Das Bewusstsein der Gegenwart Gottes. Er sah nicht die Schönheit der Frau, er hatte den Herrn vor Augen. Seine Antwort lautete, die kennen wir ja alle, wie sollte ich ein so großes Übel tun und gegen Gott sündigen? Diese Gesinnung ist es, was die Bibel als Ehrfurcht vor dem Herrn beschreibt. Leben in dem Bewusstsein, dass Gott mich sieht, dass er alle meine Gedanken kennt und dass er mein Helfer sein will, dass er unsichtbar an meiner Seite ist und mich vor dem Bösen bewahren will. Das ist wahre Ehrfurcht vor Gott. Und da kriegt die erste Engelsbotschaft gleich eine ganz private Dimension. Fürchte du Gott und gib ihm die Ehre. Das heißt, lebe mit Gott. Das war jetzt Punkt 1. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, sagt David. Die Gegenwart Jesu bewirkt bei mir Ehrfurcht vor dem Herrn. Und die Gegenwart Jesu bewirkt außerdem, dass ich in der Versuchung nicht straucheln muss. Was bewirkt die Gegenwart Gottes noch? Jesaja 41, Vers 10. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Fürchte dich nicht. Wir alle haben manchmal Angst. Als Kind hatte ich Angst, allein in den dunklen Keller zu gehen. In der Schule hat man manchmal Angst vor einer Schulaufgabe oder vor einer Prüfung. Und neulich erzählte mir eine Glaubensschwester von ihrer Krankheit. Und da sagte sie, du, ich musste in die Röhre. Und da ist es so laut drin. Und vor allem, da ist es so eng drin. Und dann schieben sie dich in diesen engen Tunnel hinein. Und ich habe doch solche Platzangst. Aber mit Psalm 23 ging's. Das hat sie zu mir gesagt. Manchmal haben wir auch Angst, unseren Glauben zu bezeugen. Dem Robert ist einmal Folgendes passiert. An der Uni in einer Vorlesung geht's um die Evolutionstheorie. Der Raum ist voll mit etwa 500 Studenten und da stellt sich der Professor da vorne hin. Und dann fragt er, und es ist doch wohl hoffentlich keiner hier anwesend, der die Evolutionstheorie in Frage stellt. Und in dem Augenblick hat sich Robert nicht getraut, aufzustehen, was ich sehr gut verstehen kann. Aber nach der Vorlesung ist er zu dem Professor hingegangen für ein Gespräch unter vier Augen. Und was soll ich euch sagen, er war nicht der Einzige. Vor ihm war bereits ein anderer Student, auch ein gläubiger junger Mann, und der war bereits dabei, jetzt Klarstellung zu beziehen. In der Welt habt ihr Angst, sagt Jesus. Er sieht das ganz realistisch, aber er fügt hinzu, seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Zusammen mit Jesus brauchen wir keine Angst zu haben. Meint ihr nicht, dem Daniel war etwas mulmig zumute, als er den obersten Kämmerer, den Aschpenas, um besondere Speisen bitten wollte? Bestimmt hat er vorher gebetet, wie du schon vorgeschlagen hast. Und was wird er wohl gebetet haben? Dass er nicht alleine zum Aschpenas gehen müsste, sondern dass Gott mit ihm geht. Und Gott sorgte auch dafür, dass ihm der oberste Kämmerer günstig und gnädig gesinnt wurde. Und das habe ich mir schon oft zum Beispiel genommen, wenn ich irgendwo vorsprechen musste, sei es, dass es um den freien Sabbat ging oder vor einem Gerichtstermin oder wenn ich mich mal entschuldigen musste, dass Gott doch meinen Ansprechpartner gnädig stimmen möchte. Das habe ich dann schon oft gebetet und immer gesagt, wie du es damals beim Daniel gemacht hast. Meint ihr nicht, der Daniel scheute davor zurück, dem König Nebukadnezar die Bedeutung seines Traumes zu sagen, nämlich, dass er wahnsinnig werden würde und mit den wilden Tieren auf dem Felde zusammenleben sollte? Aber mit Gott zu seiner Rechten bekam er plötzlich Mut, dem König die Wahrheit zu sagen, obwohl er den Jähzorn des Königs kannte, der schnell mal dabei war, jemanden einen Kopf kürzer machen zu lassen. Daniel bekam so viel Mut, dass er am Ende der Traumdeutung dem König, diesem absoluten Despoten, noch einen guten Rat gab. Den finden wir in Daniel 4, Vers 24. Da sagt doch dieser junge Mann, ein Gefangener aus dem Volk Israel, der sagt, darum, Herr König, lass dir meinen Rat gefallen und mache dich los von deinen Sünden durch Gerechtigkeit, und ledig von deiner Missetat durch Wohltat an den Armen. So wird dein Glück lange währen. Das hat er sich getraut. Die meisten von euch kennen ja das Buch Mit Gott an unserer Seite durch den Zweiten Weltkrieg von Susi Hasel. Es ist voller Erfahrungen, die die Familie Hasel im Zweiten Weltkrieg mit Gott gemacht hat. Zu einer Zeit, in der in Deutschland die Nazi-Diktatur herrschte, wo Andersdenkende ganz schnell im Konzentrationslager landeten, wo die Juden verfolgt wurden und deren Helfer ebenso. Einmal hatte Schwester Helene Hasel einen Judenjungen bei sich versteckt. Und ich möchte euch jetzt gerne die Seite aus dem Buch im Original vorlesen. Und da können unsere Kinder durchaus wieder zuhören, denn die Schwester Hasel hatte selber 4 Kinder in eurem Alter. Die hieß Helene und sie schilderte ihrem ältesten Sohn die Situation, der war vielleicht 12 Jahre alt, der Kurt. Und zudem hat sie gesagt, Kurt, wenn wir den jüdischen Jungen bei uns aufnehmen und er wird bei uns entdeckt, bedeutet das Ende der Familie. Ich komme in ein Konzentrationslager und ihr Kinder werdet in nationalsozialistische Erziehungslager gesteckt. Die Verantwortung für mich ist sehr groß. Ich muss Gott bitten, mir zu zeigen, ob wir den Jungen aufnehmen sollen. Dann betete sie allein. Gott gab ihr die Antwort. Und damit stand ihr Entschluss fest. Kurt, Wir nehmen den Jungen auf und du benachrichtigst jetzt Frau Neumann. Mitten in der Nacht wurde der Junge gebracht. Helene wartete schon an der Tür und nahm ihn in Empfang. Ihren Kindern hatten sie strengstens untersagt, unter keinen Umständen irgendjemandem etwas von dem Gast zu sagen. Einige Tage lang blieb alles ruhig, aber dann klingelte es nachmittags und als Helene die Tür öffnete, sah sie sich drei Männern in schwarzen Ledermänteln gegenüber. Gestapo, geheime Staatspolizei. Sie kamen ohne Umschweife zur Sache. Frau Hasel, Sie stehen in dem Verdacht, einen Juden in Ihrer Wohnung zu verstecken. Wir haben einen Durchsuchungsbefehl. Sie wissen ja, was mit Ihnen und den Kindern geschieht, wenn wir ihn hier finden. Wir fragen Sie jetzt, verbergen Sie einen Jungen in Ihrer Wohnung? Kurt hörte in seinem Zimmer, weshalb die Männer gekommen waren. Er war geschockt. Er kniete sich nieder und betete, Herr Jesus, hilf bitte, rette unser aller Leben. Helene war zunächst ganz verwirrt. Widersprüchliche Gedanken schossen ihr durch den Kopf. Wird Gott mir eine Lüge vergeben, wenn dadurch der Junge und wir selbst gerettet werden können? Wenn ich die Wahrheit sage, sind wir alle verloren. Herr, hilf mir. Sie trat einen Schritt zur Seite und stotterte, wenn Sie wollen, können Sie meine Wohnung durchsuchen. Frau Hasel, wir fragen Sie noch einmal, halten Sie einen Juden versteckt? Helene öffnete die Tür etwas weiter und lud die Männer mit einer Handbewegung ein, doch einzutreten. Bitte, schauen Sie selbst nach. Der Gestapo-Beamte fragte ein drittes Mal, Frau Hasel, sagen Sie uns, ob Sie einen Juden in Ihrer Wohnung haben. Jetzt machte Helene die Tür ganz auf, winkte die Herren noch einmal herein und wiederholte, schauen Sie selbst nach. Die Männer sahen sich einen Augenblick unschlüssig an. Dann wandte sich der leitende Gestapo-Beamte an seine Kollegen und meinte, meine Herren, ich denke, das genügt. Wir brauchen die Wohnung nicht zu durchsuchen. Die drei Männer verabschiedeten sich mit einem Heil Hitler. Gott brauchte keine Lüge, um die Familie Hasel zu retten. Er brauchte aber die völlige Übergabe der Situation in seine Hände. Das war der zweite Punkt. Die Gegenwart Gottes vertreibt unsere Angst. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Und wenn's mal ganz dick kommt, wenn's hart auf hart geht, was dann? Kann man mit Gott auch ins Gefängnis gehen oder in den Tod? Welches Bibelwort kann uns dann im Glauben stärken? Es ist der allerletzte Satz im Matthäusevangelium. Wir kennen ihn alle. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Punkt 3 ist, die Gegenwart Jesu schenkt inneren Frieden. Einen Frieden, der unabhängig ist von den äußeren Umständen. Einen Tag vor seiner Hinrichtung schlief Petrus friedlich im Gefängnis, angekettet an zwei Soldaten. Paulus und Silas werden brutal zusammengeschlagen und ebenfalls in den Kerker geworfen, die Füße in einen Block gespannt. Der Rücken tut weh, die Füße tun weh, aber bald nicht mehr, sie sterben nämlich langsam ab und werden taub. Um Mitternacht fangen sie beide an, laut Lobpreislieder zu singen. Kann das ein normaler Mensch verstehen? Dann schickt Gott ein Erdbeben. Die Gefängnistüren springen auf, die Fesseln fallen ab und die Gefangenen nutzen nicht die gute Gelegenheit zur Flucht. Kann das ein normaler Mensch verstehen? Der Kerkermeister will sich ins Schwert stürzen. Er denkt natürlich logisch. Jetzt sind die Gefangenen über alle Berge und mich wird man zur Rechenschaft ziehen. Aber Paulus und Silas sind da, ganz friedlich, ganz unaufgeregt. Das macht einen ungeheuren Eindruck auf den Gefängnisdirektor. Solchen Frieden möchte er auch haben, der durch nichts zu erschüttern ist. Liebe Herren, was muss ich tun, um auch gerettet zu werden? Und er und seine ganze Familie bekommen Bibelstunden. Und der hartgesottene Mann betätigt sich alsbald als Krankenpfleger. Und er wäscht den beiden die Striemen ab und führt sie in sein Haus und bewirtet sie. Was doch die Gegenwart Jesu ausmacht. Nicht nur für Paulus und Silas, sondern auch für die gesamte Familie des Kerkermeisters. Punkt 3 lautet: Die Gegenwart Gottes schenkt tiefen inneren Frieden. Ich möchte euch zum Schluss noch eine wunderbare Erfahrung erzählen. Eine Erfahrung aus unserer Zeit. Sie wurde in Bogenhofen erzählt, 2009 im Rahmen einer Gebetswoche. Der Sprecher war Paul Rastara, der Divisionsvorsteher der südafrikanischen Division. Afrika ist uns ja allen bekannt, nicht nur aus der Geschichte mit den Kokosnusspalmen, sondern den meisten von uns ja vom Hörensagen aus den Nachrichten, ist uns bekannt als ein Kontinent, wo es an allen Ecken und Enden gärt und brennt. Und das nicht erst seit heute. Aber hören wir nun Paul Rastara selbst. Ich zitiere ihn jetzt in der Ich-Form. Die Begebenheit spielt in der Republik Kongo. Das Land hieß früher Zaire. Und in den letzten Jahren der Regierungszeit von Präsident Mobutu herrschte Chaos im Land. Es gab keinerlei Sicherheit. Die Regierung hatte kein Geld mehr, um ihre Soldaten zu bezahlen. Und Soldaten, die Gewehre haben, aber keinen Sold mehr bekommen, die lassen ihre Waffen sprechen, um sich zu besorgen, was sie brauchen. Damals fand eine Versammlung unserer Kirchengemeinde im Kongo statt. Ich, Paul Rastara, war damals Unionsvorsteher und nahm auch an der Konferenz teil. Mein Freund, der Sekretär der Union, ging am Nachmittag mit seiner Frau einkaufen. Als sie zum Auto zurückkamen, wurden sie plötzlich von bewaffneten Männern umzingelt. »Gib deinen Autoschlüssel her!« Mein Freund sagte nein. »Gib uns deine Brieftasche!« Mein Freund sagte nein. Da haben sie gar nicht mehr weiter gefragt, da haben sie gleich geschossen. Mehrere Kugeln durchschlugen seine Wirbelsäule und trafen auch das Rückenmark. Und in der darauffolgenden Notoperation ist er fast gestorben. Auch mehrere innere Organe waren verletzt. Nach 2 bis 3 Tagen stellte sich heraus, dass die Wunden sich schwer infiziert hatten. Das Krankenhaus im Kongo hatte keine Möglichkeit, mit dieser Komplikation fertig zu werden. Eine Verlegung nach Südafrika wäre die einzige Rettung. Aber ihn dorthin zu transportieren, gestaltete sich sehr, sehr schwierig. Mit einem normalen Linienflugzeug ging das natürlich gar nicht. Da erinnerte ich mich, Paul Rastara, an ein Reisebüro in der Stadt, dessen Besitzerin ich kannte. Vielleicht sah sie eine Möglichkeit. Ich lief also die Straße entlang in Richtung Reisebüro. Ein junger Mann folgte mir. Ich versuchte, ihn zu ignorieren. Das funktioniert ja manchmal, wenn man solche Leute ignoriert. Manchmal geben sie auf. Aber diesmal funktionierte es nicht. Der junge Mann redete die ganze Zeit auf mich ein. Dann kamen wir an einem braunen Auto vorbei. Das parkte da am Straßenrand. Plötzlich überholte mich der junge Mann. Steig in das Auto da ein. Nein, sagte ich, ich hab zu tun. Ich muss schnell in das Reisebüro dort drüben. Da holte der junge Mann seine Waffe raus und zielte auf mich. Also stieg ich ein. Ich sagte mir, du musst jetzt tun, was er von dir verlangt. Mein Freund, der Sekretär, war schon zusammengeschossen worden. Wenn sie jetzt auch noch den Unionsvorsteher erschießen, dann hat die Gemeinde wirklich ein Problem. Im Auto saßen bereits drei Männer. Mich quetschten sie auf den Rücksitz in die Mitte zwischen zwei Männern. Neben mir saß der Mann mit der Waffe. Dann fuhr das Auto los. Wir verließen die Stadt und fuhren in Richtung auf den Fluss Kongo. Nun wurde mir klar, was sie mit mir vorhatten. Sie wollten mich ausrauben, erschießen und dann meine Leiche im Fluss versenken. Jetzt bekam ich wirklich Angst und betete zu Gott, O Herr, ich weiß, dass ich einmal sterben muss, aber so einen Tod hätte ich mir nicht gewünscht. Bitte lass mich nicht allein. Rette mich. Und dann geschah etwas Seltsames. Ich fühlte plötzlich die Gegenwart Jesu ganz intensiv hier in diesem Auto. Und plötzlich hatte ich keine Angst mehr. Es kam mir vor wie eine Fahrt mit dem Taxi. Dann nahmen sie mir die Papiere weg. Reisepass, Führerschein und so weiter. Dann nahmen sie mir meine Brieftasche weg. Aber ich hatte keine Angst. Ich spürte die Gegenwart Jesu fast körperlich. Etwa 200 Meter vor dem Fluss hielt das Auto an. Und die Männer wechselten plötzlich ihre Sprache. Bisher hatten sie sich in ihrem Dialekt unterhalten. Jetzt sprachen sie Französisch miteinander. Französisch verstehe ich. Der Hauptmann sprach zu seinen Leuten: Männer, wir dürfen diesen Mann nicht anrühren. Das ist ein Mann Gottes. Wir dürfen auch seine Sachen nicht nehmen. Gebt ihm seine Dokumente zurück. Da war ich schon mal erleichtert. Danke für die Papiere, sagte ich. Dann redete der Hauptmann weiter. Wir dürfen diesen Mann nicht anrühren, auch sein Geld nicht. Gebt ihm sein Geld zurück. Nein, Chef, sagten seine Leute. Die Dokumente, ja, aber doch sein Geld nicht. Da schrie der Chef sie an. Sie zögerten immer noch, aber dann gaben sie mir mein Geld zurück. Ich sagte Dankeschön. Der Hauptmann sagte, Pastor, Sie sind frei, Sie können gehen. Aber Jesus war da. Ich hatte nicht die Kontrolle. Und ich hörte mich sagen, fahren Sie mich zurück. Der Hauptmann war schockiert. Das ist jetzt wirklich schwierig. Wir haben nämlich selber auch Angst. Wir müssen sehr vorsichtig operieren. Wir begeben uns selbst in große Gefahr, wenn wir in die Stadt zurückfahren. Ich sagte, ich muss aber in die Stadt. Ich habe dort etwas zu tun. Fahren Sie mich zurück. Okay, sagte der Hauptmann. Wir fahren jetzt zurück, aber nur bis zum Kreisverkehr. Das ist unsere Grenze. Damit war ich einverstanden. Sie fuhren mich zurück in die Stadt bis zum Kreisverkehr und dann gaben sie mir noch einen Tipp. Gehen Sie nicht jene Straße entlang, sondern diese. In jener Straße wartet eine andere Gruppe von unseren Leuten. Die könnten Sie ebenfalls überfallen. Danke, sagte ich. Jetzt sind wir Freunde. Die Gegenwart Jesu gibt uns Mut. Mit Jesus müssen wir keine Angst haben. Geschwister, wir müssen Jesus überall hin mitnehmen. Psalm 16, Vers 8. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Denn er ist mir zu meiner Rechten, so werde ich festbleiben. Wir müssen die Gegenwart Jesu in unserem Leben praktizieren. Das müssen wir mit unserer ganzen Kraft tun. Wir müssen uns fest vornehmen, wo immer du bist, verhalte dich so, als wäre Jesus persönlich neben dir. Im Wartezimmer beim Arzt, im OP, in der Schule, wenn wir mit dem Auto fahren, wenn wir Musik anhören wollen, wenn wir ein Buch lesen wollen, wenn wir uns einen Film anschauen wollen, wenn wir das, was wir vorhaben, nicht mit Gott tun können, dann lasst es uns nicht tun. Das bedeutet es, die Gegenwart Gottes zu praktizieren. Und das kommt uns anfangs vielleicht etwas merkwürdig vor. Aber mit der Zeit geht es uns immer mehr in Fleisch und Blut über. Lasst uns heute eine Entscheidung treffen, immer in der Gegenwart Jesu leben zu wollen. Amen.